Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Florian Felix Wey.
Und folgenden zwei Fragen. Welche Theorie liegt dem Liberalismus zugrunde? Ja, gibt es überhaupt eine einzige oder eher ein wildes Sammelsurium davon? Und hat es in der Antike im alten Griechenland wirklich Ämterverlosungen gegeben als demokratisches politisches Konzept? Herzlich willkommen dazu. Und heute ist der 20. Juli. Zum 80. Mal jährt sich der gescheiterte Staatsstreich von 1944 gegen Adolf Hitler. Wir würdigen den Tag in dieser Lesart einerseits mit den genannten Themen, aber wir werfen auch noch einen Blick auf einen, ja, Unterhaltungsroman über Stauffenberg. Denn Geschichte wird ja nicht bloß durch Fachbücher vermittelt. Der logische Aufbau des Liberalismus heißt ein Buch, das jetzt vor mir liegt, und man stolpert da schon ein bisschen, denn politische Strömungen mögen ja aus Sicht ihrer jeweiligen Anhänger rational sein, aber gleich logisch? Der Untertitel hilft nur ein bisschen weiter. Eine phänomenologische Untersuchung. Immerhin eine Untersuchung und keine normative Theorie. Der Autor heißt Berthold Oelze, ist Philosoph und sitzt nun in einem Studio in Essen. Guten Tag, Herr Oelze.
Guten Tag, Herr Wey.
Was ist logisch am Liberalismus? Interessiert Sie nicht eher, Herr Oelze, die Psychologik des Liberalismus?
Ja, mich interessiert beides. Psychologie und Logik hängen ja eng zusammen. Das eine kann man ohne das andere nicht haben. Was Liberale denken, ist natürlich sehr verschieden. Es gibt ja die verschiedensten Strömungen, Linksliberale, Rechtsliberale, Sozialliberale, Wirtschaftsliberale, Bürgerrechtsliberale, Neoliberale, egalitäre Liberale und. Wie kriegt man die alle unter einen Hut? Was bringt uns dazu, diese verschiedenen liberalen Denkarten liberal zu nennen? Dahinter steckt eine Logik des Liberalismus. Welche Logik? Sie fragen das ganz zu Recht. Ja, eine Logik als System von Begriffen, als Zusammenhang von Begriffen, die sich wechselseitig erläutern, unterstützen, fördern, fordern. Wenn Sie wie Kant Vernunft sagen, müssen Sie auch Aufklärung, Bildung und Freiheit sagen. Wenn Sie Freiheit sagen, müssen Sie auch die Individualität bejahen. Wenn Sie die Individualität begrüßen, dann werden Sie auch persönliches Eigentum und die Privatsphäre schätzen sowie persönliche Rechte fordern. So hängen die Ideen des Liberalismus eng zusammen und insofern ist es sinnvoll, von einem logischen Aufbau des Liberalismus zu reden.
Was ist denn der Grundstein? Ich nehme mal ganz naiv an das Wort Freiheit.
Freiheit ist ein politischer Begriff und wie alle politischen Begriffe ein umstrittener Begriff. Also je nachdem, wie man die Freiheit auffasst, ergeben sich verschiedene Perspektiven. Sozialisten betonen, dass die Freiheit eine soziale Qualität sei, weil sie ja nur gelebt werden kann, wenn die Mitmenschen sie uns gewähren, wenn sie uns tolerieren, wie wir sind mit unseren Plänen und so weiter. Der Liberalismus geht aber von einem Freiheitsbegriff aus, der aus Ängste mit Individualität und dem modernen Individualismus gekoppelt ist. Also wären wir keine Individuen, bräuchten wir auch keine persönlichen Rechte und keine persönliche Freiheit.
Ist das eine Spur, die in die Antike führt, wie so vieles bei uns in unserer politischen Wirklichkeit heute, die Demokratie etwa, oder ist der Individualismus etwas, was viel später gekommen ist?
Ja, die Wurzeln des Individualismus liegen lange zurück. Man kann erste Ansätze dazu in der griechischen Antike finden. Wenn Sie an Sokrates denken, Sokrates hatte Jugendliche gefragt, wie handelt man richtig, wie lebt man richtig? Und wenn die Jugendlichen dann geantwortet haben, meine Eltern haben dies erzählt, von den Göttern wurde dies und das überliefert, dann hat Sokrates gesagt, ja, das will ich aber nicht hören, was üblich ist, was überliefert ist. Ich möchte wissen, was ihr davon denkt und wie ihr begründet, was das Gute ist.
Also sozusagen das Gegenüber, das Du, das Individuum soll selber sagen, was ist richtig.
Es soll selber denken, das ist das Wichtige. Also selbst denken und auch kritisch sein gegenüber der Überlieferung, den üblichen Gebräuchen, das ist sicherlich ein erster Schritt zum modernen Individualismus. Und eine zweite wichtige Tradition ist die Entdeckung der Innerlichkeit oder des inneren Menschen, des Bewusstseins. Und dies ist, wie ein englischer Autor Larry Siedentop in seinem Buch Inventing the Individual geschrieben hat, das ist eine Errungenschaft des Christentums, des frühen Christentums. Und Paulus war einer derjenigen, der uns lehrte, dass es auf das Innere ankommt, auf unser Bewusstsein, auf unser Wissen und Gewissen und dass es nicht darauf ankommt, ob man eine großartige Karriere gemacht hat, ob man Geld hat, Macht, woher man kommt, welches Geschlecht man hat. Das ist alles vor Gott vollkommen irrelevant. Wichtig sind unsere Absichten und unser Gewissen.
Jetzt erstaunen Sie mich aber gehörig und vermutlich etliche Hörerinnen und Hörer auch. Sie sagen damit ja sozusagen unterschwellig, der Liberalismus ist auch eine christliche politische Richtung?
Ja, der Individualismus ist es. Und der Individualismus hat, das ist wirklich für viele erstaunlich, christliche Wurzeln. Bei Augustinus auch ganz deutlich. Augustinus fordert uns auf, zu reflektieren, was wir denken, was wir glauben, also den Blick nach innen zu wenden. Und das ist auch ein essentieller Baustein des modernen Individualismus.
Was bezwecken Sie denn mit diesem durchaus umfangreichen und sehr, sehr kenntnisreichen und tiefen Buch? Wollen Sie den Liberalismus kritisieren oder wollen Sie ihn rechtfertigen? Wollen Sie ihn loben? Wollen Sie ihn widerlegen? Was ist der Grundtenor Ihrer Herangehensweise?
Ja, ich werde Ihnen mal sagen, wie ich darauf gekommen bin. Mein Fachgebiet ist eigentlich gar nicht die politische Philosophie, sondern ich komme von der Bewusstseinsphilosophie und Bewusstseinsforschung der Phänomenologie her. Aber man hört ja so viel über Liberale, auch viel Geschimpfe über die Neoliberalen. Die werden ja für alles Mögliche verantwortlich gemacht, für Ausbeutung von Ressourcen, Hunger in der dritten Welt, Umweltzerstörung, für was weiß ich noch alles. Auf der anderen Seite verdanken wir dem Liberalismus ja auch Freiheit, Menschenrechte, Gewaltenteilung, Toleranz, also vieles Gute. Das ist ein ganz zweischneidiges Schwert. Und an einem bestimmten Punkt bin ich dazu gekommen, zu überlegen, ob ich nicht die Phänomenologie auf die Politik beziehen kann, auf den Liberalismus als Ideologie. Es steckt nicht die Absicht dahinter, den Liberalismus zu loben oder, wenn ich schon von Logik spreche, zu sagen, der Liberalismus ist die einzig richtige, logische, politische Ideologie. Nein, überhaupt nicht. Jede Ideologie hat ihre eigene Logik. Mir geht es darum, herauszufinden, wie sind die Plausibilitätsketten, die Evidenzen, die Intuitionen, die Liberale bewegen, den Liberalismus für gut und richtig zu finden.
Sie enden tatsächlich mit einem für mich verblüffenden Absatz, wo Sie Folgendes schreiben: Wer von individueller Freiheit und Rechten redet, muss dabei nicht an sich selbst denken. Er kann genauso gut die Freiheit und Rechte anderer Menschen meinen. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch gibt es also einen altruistischen Liberalismus. Das leuchtet ein. Trotzdem wird dem Liberalismus immer das Gegenteil untergeschoben.
Ja, auch mit gewissem Recht. Man kann das schöne Ideengebäude, die Logik des Liberalismus ja als eine Rationalisierung verstehen, die nur dazu dient, zu bemänteln, dass die Menschen von Habgier getrieben sind und nur ihre eigennützigen Ziele verfolgen. Im Liberalismus wird natürlich gelehrt, dass Eigennutz und Gemeinnutz sich nicht ausschließen, sogar, dass es am besten wäre, wenn jeder nur seine eigenen Interessen verfolgt. Aber dies ist eine Argumentation. Aber ebenso wichtig scheint mir zu sein, dass ich, wenn ich von Freiheit rede, nicht nur meine Freiheit oder deine meine, sondern die Freiheit aller Menschen. Und dass man sich als Liberaler selbstverständlich dafür einsetzt, dass alle Menschen in den Genuss der Freiheit kommen.
Gibt es irgendwo eine liberale Partei, die auch nur annähernd der Logik des Liberalismus gerecht wird?
Das möchte ich nicht beantworten und kann ich nicht beantworten. Dazu stecke ich zu wenig drin in der politischen Wissenschaft. Wenn man jetzt auf unsere FDP schaut, da fragt man sich häufig, was ist daran eigentlich liberal, was die Leute vertreten? Und politische Meinungen kann man ja viele haben. Aber ob das liberal ist oder nicht, was liberale Politikerinnen und Politiker vertreten, das bemisst sich an der Logik des Liberalismus. am logischen Aufbau. Jetzt wollte ich von mir aus aber noch etwas sagen, Herr Wey, weil Sie ja den 20. Juli angesprochen haben. Die schärfste Kritik des Totalitarismus wurde von Liberalen geäußert. Von Karl Popper, von Friedrich Hayek, von Hannah Arendt, wenn man sie als Republikanerin zu den Liberalen zählen will, und von Raymond Aron. Und viele Intellektuelle sind nicht nur auf den Nationalsozialismus, wenn man so will, hereingefallen und haben sich ihm angedient. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich ja auch viele dem Kommunismus angedient und den Stalinismus verharmlost. Und der Liberalismus, was immer man von ihm hält, bietet ein Bollwerk gegen den Totalitarismus, ob er nun von links oder von rechts kommt. Und das, meine ich, ist für alle, die mit den Opfern fühlen und Interessen der Opfer wahrnehmen wollen, eine Errungenschaft des Liberalismus, die wir schätzen sollten und für die wir eintreten sollten.
Vielen Dank, Berthold Oelze, für den nicht ganz einfachen Versuch, ein dickes Buch in einem kurzen Gespräch zu vermitteln. Wir sprachen über Ihre Monographie »Der logische Aufbau des Liberalismus«, eine phänomenologische Untersuchung, erschienen im Verlag Wilbrück Wissenschaft. 480 Seiten kosten 49,90 Euro. Wer über Liberalismus redet, echten Liberalismus, sollte dabei Judith Nisse-Sklar nicht übersehen. Die amerikanische Politologin mit lettischen Wurzeln, sie lebte von 1928 bis 1992, ist hierzulande womöglich nur Eingeweihten bekannt. Bei diesen Lebensdaten lässt sich vermuten, dass sich Flucht- und Vertreibungserlebnisse und Erfahrungen mit Diktaturen in ihrem Denken niederschlugen. Genau so ist es auch. Christian Schüle stellt nun eine Einführung in Leben und Werk dieser großen Liberalen vor. Etwas sperrig lautet der Titel Ad Judith N. Sklar. Christian Schüle.
Judith Nisse Sklar, Jüdin, Geflüchtete, Exilantin und Feministin wider Willen, vertrat einen Liberalismus, der weder progressiv noch konservativ, weder ökonomisch noch klassisch, sondern in erster Linie unorthodox war. Sklar saß zwischen allen Stühlen. Das macht sie interessant, gerade heute als ideale Referenz-Koryphäe eines opferzentrierten Zeitgeists. Philosoph Hannes Bajor und Politikwissenschaftlerin Rike Trimtschew stellen Judith Sklar nicht nur vor, sie führen nicht nur kenntnisreich, selbstsicher und souverän durch die Schriften dieser Klassikerin der modernen Politiktheorie, sondern führen Sklar selbst über ihr Werk hinaus.
Wir sehen in Sklar eine Linksliberale mit Hang zu sozialdemokratischen Positionen, die konservativen wie wirtschaftsliberalen Tendenzen eine klare Absage erteilt. Wir teilen diese Haltung, auch wenn wir ihre Grenzen erkennen.
Der zur Einführung gedachte Band hat im Groben zwei Teile und bietet insofern zweierlei Arten der Annäherung an, Werkbiografie und Theorietest. Bajor und Trimtschew wollen in Sklars Fall einen linksliberal getönten Liberalismus vor Augen haben, sprechen die Denkerin von jeglicher sozialistischen Motivation hingegen frei. Für Sklar, die Kommunismus wie Kommunitarismus ablehnt, sind liberale Tugenden vor allem ethische, Toleranz und der Einsatz für die Schwächsten. Sie weitet den Opferbegriff vom rein physischen ins moralische aus und gibt so dem Aufbegehren von Minderheiten gegen die Mehrheit ein Anspruchsinstrument an die Hand. Im Laufe der 1970er und 80er Jahre hatte Sklar das radikal-minimalistische Konzept eines Liberalismus entwickelt, der nicht mehr von einem höchsten Gut, dem Summum Bonum, ausgeht, sondern vom schlimmsten Übel, dem Summum Malum. Das war ein radikaler Perspektivwechsel, ja ein Bruch mit den Traditionen. Im Zentrum des Sklarschen Denkens steht nicht Ermöglichung, sondern Vermeidung von Grausamkeit und der Furcht vor Grausamkeit. Schließlich die Furcht vor der Furcht, die die Freiheit einschränkt. Sie nennt ihre Theorie Liberalismus der Furcht. Begriff und gleichnamiges Buch machen sie 1989 berühmt. Wer die Stimme der Opfer von Ungerechtigkeit und Grausamkeit nicht höre, notiert Sklar, verletze deren Status als Bürger und beschädige die Demokratie.
Ungerechtigkeit ist nicht einfach die Abwesenheit von Gerechtigkeit, sondern ein ganz eigenständiges Phänomen, ja, der Gerechtigkeit sogar vorgängig.
Bajor und Trimtschew spüren die Ambivalenz in Sklars Schriften auf und sprechen die Theoretikerin gar nicht erst von Widersprüchen frei, die womöglich ja gerade den Reiz ihrer Antiprogrammatik ausmachen, keine Logik zu haben, keine Ideologie zu verfolgen. Die an Rousseau geschulte Skeptikerin akzeptiert weder Metaphysik noch Heilsgewissheiten. Sie anerkennt keine Sachzwänge, keine Notwendigkeiten und keine Setzungen. Alles soll zum Gegenstand politischer Aushandlung auf Basis staatsbürgerlicher Wachsamkeit werden. Die beiden Autoren nähern sich klar, bemerkenswert klar, pointiert und mit offenem Visier. Werkbiografie und Bibliographie sind vorbildlich. Aber Bayon und Trimtschew wollen mehr. Sie wollen klar eins spannen und mit ihr in aktuelle Debatten intervenieren. Im Prinzip ist das aller Ehren wert, da sich eine politische Theorie ja immer an der jeweiligen sozialen Wirklichkeit zu bewähren hat, auch wenn die kreative Indienstnahme durch ambitionierte Autoren, sagen wir, gewagt ist.
Schklar verstand sich auf vertrackte Situationen.
Vertrackt und gerade deswegen reizvoll. Also deklinieren Bayon und Trimtschew den Liberalismus der Furcht an den aus ihrer Sicht drei großen Themen der Gegenwart durch. Minderheitenungerechtigkeit, Klimawandel, Migration. Einerseits scheint sich klar dieser Tage ideal als Patin einer identitätspolitischen Ideologie zu eignen, die das Gefühl passiver Ungerechtigkeit ins Zentrum der Weltwahrnehmung stellt. Und zugleich ließe sich mit ihr andererseits aber auch das freie Individuum gegen die zunehmende Vereinnahmung des Einzelnen durch das Kollektiv und den Kollektivismus retten. Der durchaus verdienstvolle Versuch, Schklars situativen Empathieliberalismus weiterzudenken, führt letztlich ins Dilemma. Der Text zu Schklar verliert in dem Maße an Kraft, in dem er über Schklar hinausgeht. Die Analyse der Flutkatastrophe im Ahrtal etwa, für deren reportartige Rekonstruktion sich die Autoren sehr viel Zeit nehmen, will und soll den Nachweis erbringen, dass es kein Unglück, sondern nur Ungerechtigkeit gibt. Aber worin besteht hier die Ungerechtigkeit? Wer wäre moralisch und rechtlich schuld an Starkregen? Ein Landrat? Die Landesregierung? Der Mensch an sich? Mann selbst? Mit dem Ehrgeiz, klar für die Praxis der Gegenwart produktiv zu machen, erweisen die Autoren dem Liberalismus der Furcht letztlich einen Bärendienst. Für eine politische Theorie, zumal eine unserer Gegenwart mit ihren superdiversen Vernetzungen und hochkomplexen Sozial- und Kulturverhältnissen, scheint Schklars diffuse Interpretation passiver Ungerechtigkeit recht dürftig zu sein. Der zeitgemäße Opferanspruch könnte ja auch mit Selbstgerechtigkeit statt Ungerechtigkeit zu tun haben, die kaum unter Grausamkeit als willentlicher und anhaltender Demütigung fällt. Die Krux des Liberalismus besteht seit jeher darin, kaum Voraussetzungen zu haben, diese aber höchst anspruchsvoll zu denken. Der Band über Schklar lohnt sich, weil Schklar selbst sich zu lesen lohnt. Durch die Lektüre lässt sich der Liberalismus auf gewinnbringende Weise von seinem Schicksal befreien, als modische Worthülse zu dienen. Allzu viele liberale Stimmen gibt es ja nicht mehr. Und in Zeiten autoritärer Versuchungen von links bis rechts ist ein inhaltlich definierter Liberalismus von großem intellektuellem Gewinn.
Christian Schüle über Ad Judith N. Schklar. Schklar schreibt sich nur mit SH, nicht mit SCH. Leben, Werk, Gegenwart, verfasst von Hannes Bayor und Rike Trimtschew. Herausgebracht hat es die Europäische Verlagsanstalt in Hamburg. 284 Seiten kosten 22 Euro. Die Lesart am Samstag mit politischen Büchern. In den letzten Jahren wurde immer mal wieder die Forderung erhoben, politische Ämter zu verlosen, statt sie durch Wahlvorgänge zu bestücken. Das halten die Befürworter dieses Verfahrens, allen voran der belgische Historiker David van Reybroek, für weitaus demokratischer als Wahlen. Historischer Bezugspunkt ist dabei die Antike, genauer das antike Griechenland. Gab es das wirklich, Ämterverlosung? Ist das nachweisbar? Wie verlässlich sind die Quellen und die archäologischen Funde von Verlosungsmaschinen? Damit hat sich der Historiker Aaron Gebler beschäftigt. In Freiburg begrüße ich ihn nun. Guten Tag, Herr Gebler.
Ja, einen schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Um die Antwort auf die Grundfrage vorwegzunehmen. Ja, es gab Ämterverlosungen, aber, so sagen Sie, die kamen keineswegs aus dem Nichts, sondern zeitlich vorangestellt aus anderen Bereichen, zum Beispiel dem militärischen Kontext.
Genau, also die Griechen haben, bevor sie politische Ämter verlosten, das können wir auf jeden Fall ganz sicher nachweisen, das haben sie gemacht und das haben sie, nicht nur die Athener, sondern viele griechische Polis im Mittelmeerraum haben Losverfahren verwendet und bevor sie damit angefangen haben, haben sie in ganz vielen verschiedenen Bereichen gelost. Der militärische Kontext ist einer, wir haben auch Nachweise für das Losverfahren im Kontext von Landverteilung, im Kontext der Verteilung von Erbschaften, um nur einige zu nennen, aber besonders dominant und deswegen halte ich diesen Bereich auch für sehr relevant ist, die Nutzung des Losens im militärischen Kontext.
Was verlost man denn da?
Das ist eine gute Frage. Ganz viele Dinge. Vielleicht erstmal, um was mit was sehr Plastischem anzufangen. Das ist die Beuteverteilung. Also wenn ein Feldzug gemacht worden ist, dann können Sie sich ja vorstellen, dass wenn Sie so eine andere Stadt überfallen haben, dass da am Ende nicht eine Kiste Geld steht. Dann können Sie gleiche Haufen machen und die dann verteilen, einheitlich. Sondern haben Sie ganz viel Kram, der irgendwie ungleich ist. Sie können keine gleichen, exakt gleichen Anteile bilden. Und dann muss ja irgendwie verteilt werden. So, und dann haben natürlich in seinem Bürgerheer, was wir dann da haben, alle irgendwie einen gleichen Anspruch auf einen gleichen Teil. Und da konnte dann das Losverfahren eingesetzt werden, aber auch keinesfalls zwangsläufig, sondern das war eine Option, die man nehmen konnte, um Konflikte zu hemmen, um allen das Gefühl zu vermitteln, dass sie sozusagen gleichwertig Anteil an dem Erfolg dieses Feldzuges haben. Und dann haben wir natürlich ganz viele Beispiele für die Verteilung von Aufgaben durch das Losverfahren. Ich könnte jetzt hier ganz viele Episoden erzählen. Ich würde eine sehr prominente, die vielleicht vielen Zuhörenden auch ein Begriff ist, und zwar Odysseus ist ja mit seinen Gefährten irgendwann auf der Rückreise von Troja in dieser Höhle des Zyklopen gefangen. Und dieser Zyklop verhält sich nicht unbedingt freundlich gegenüber Odysseus und seinen Gefährten und frisst einen nach dem anderen auf. Ja, klingt absurd. Ich sag gleich nochmal, warum das trotzdem relevant ist. Und dann sind sie natürlich in einer misslichen Lage. Also Zyklop, vielleicht nochmal zur Erklärung, ist so ein mythisches Wesen, viel größer als der Mensch, viel kräftiger dadurch auch, lebt in Höhlen. Der zieht dann irgendwann von dann mit seiner Schafherde und sperrt dann Odysseus und seine Gefährten in der Höhle ein. Und dann muss überlegt werden, ach, wenn der jetzt zurückkommt und sich schlafen legt, dann müssen wir dem sein Augenlicht rauben, weil der hat nur ein Auge. Und wenn wir dieses Augenlicht dem rauben, dann können wir uns sozusagen besser in Sicherheit bringen. Und dann wird ausgelost, wer denn jetzt mit Odysseus zusammen diesen großen Pfahl in die Hand nimmt und dem Zyklop das Augenlicht raubt.
Das ist aber doch eine literarische Quelle und keine historische.
Selbstverständlich. Also ich würde natürlich nicht behaupten, dass diese Geschichte genauso abgelaufen ist, aber in ihr spiegelt sich ja etwas wider, nämlich ein Verhältnis einer Gesellschaft zu Entscheidungstechniken. Und das zeigt sich hier besonders prägnant, dass ja sozusagen bestimmte Praktiken innerhalb einer Gesellschaft dargestellt werden. Und zu diesen Praktiken dieser Gesellschaft gehört eben das Losen in bestimmten Situationen. Also das heißt, ich versuche hier nicht eine historische Situation zu rekonstruieren, sondern das Verhältnis einer Gesellschaft zu einer Entscheidungstechnik.
Und da sind Sie sehr fündig, eben auch in literarischen Texten, auch in Theaterstücken. Ja. Ist die Kriterienlosigkeit des Loses, dass man sozusagen abgibt, die Entscheidungskriterien, ist das ein Vor- oder Nachteil?
Das kommt drauf an. Also, was meinen Sie konkret mit Vor- oder Nachteil?
Also, ich ziehe mich aus der Verantwortung. Odysseus könnte ja auch sagen, ich schicke den Stärksten hin.
Genau, aber vielleicht ist in dem Kontext gar nicht der Stärkste ist ja gar nicht relevant. Also sie müssen alle zusammen diesen Pfahl hochheben, weil der relativ schwer ist. Also es kommt auf eine gemeinschaftliche Aufgabe an. Und in dem zusammen sind alle gleich verpflichtet, diese Aufgabe zu bewältigen. Und mit dem Losen entpersonalisiert Odysseus ja in diesem Moment die Entscheidung. Und das ist vielleicht in der Situation nicht ganz so relevant, aber in ganz vielen anderen Situationen, er führt die Entscheidung schnell herbei. Er muss nämlich gar nicht erst darüber nachdenken, wer ist denn überhaupt der Stärkste, wer ist denn jetzt am besten geeignet, sondern er weiß, okay, wir brauchen ungefähr 4 Leute oder 5 in dem Fall, um diesen Pfahl hochzuheben. Und das beschleunigt die Entscheidungsfindung, es entpersonalisiert sie und es führt dazu, dass auch im Nachhinein sozusagen Odysseus nicht mehr verantwortlich für eine falsche Entscheidung gemacht werden kann.
Ist das jetzt verlockend? Ich mache den großen Sprung in die Politik hinein. Ist das verlockend für die Politik, dass man Entscheidungen entpersonalisiert, sich dem Zufall ausliefert, aber dafür Schnelligkeit gewinnt? Sie sagen, in Athen und in anderen griechischen Stadtstaaten gab es die Verlosung von Ratsherren, von Richtern, Laienrichtern. Was steckt dahinter?
Da geht es gar nicht so darum, eine Entscheidung schnell herbeizuführen. Da geht es einerseits erstmal darum, eine Entscheidung legitim herbeizuführen. Also die Athener, das können wir den Quellen nehmen, die haben Verfahren geliebt. Die haben legitime Verfahren, die möglichst entpersonalisiert sind, geliebt. Sie haben jetzt die Verlosung der Ratsherren angesprochen. Da geht es vielmehr darum, dass man Repräsentation sicherstellen wollte. Also dass man jedem Bürger dieser Stadtstaaten, also wir müssen uns auch nochmal natürlich vergegenwärtigen in diesen Polen, sind nur männliche Bürger für solche Losverfahren zugelassen. Und da geht es darum, Repräsentation sicherzustellen, jedem den Zugang zu diesen Ämtern zu öffnen. Das sind die wesentlichen Punkte erstmal.
Das ist ja jetzt alles rekonstruiert aus irgendwelchen schriftlichen Befunden, aber die Archäologie hat auch Fragmente von Maschinen entdeckt und dann gesagt, das könnten Losmaschinen gewesen sein.
Da können wir ziemlich sicher sein, dass es Losmaschinen gewesen sind.
Wie funktionierte das? Also Sie haben ein Bild da drauf, ein paar Bilder in Ihrem Buch, aber was sollten diese Losmaschinen? Große Kästen und sieht ein bisschen aus wie ein Flipperautomat.
Ja, mir wurde immer gesagt, dass auf meinem Buch das so aussieht, als wenn es Hochhäuser wären. Im 5. und 4. Jahrhundert wurden diese Maschinen primär dafür eingesetzt, Richter auszulosen. Das müssen Sie sich so vorstellen, Sie haben einen Gerichtstag, der ist dann für einen Tag anberaumt, da gibt es verschiedene Verfahren, die angesetzt sind und Sie brauchen eine bestimmte Anzahl Richter, die bestimmt werden muss. Und damit das schnell abläuft, und hier sind wir tatsächlich wieder beim Aspekt der Geschwindigkeit, haben die Athener Losmaschinen entwickelt, mit denen man in kürzestem Zeitraum eine sehr hohe Anzahl von Personen bestimmen konnte.
Das hat es alles gegeben, sagen Sie als Historiker. Warum gibt es das dann später nicht mehr? Ist es doch ineffizient? Was hat sozusagen die Entwicklung gekappt?
Was die Entwicklung im griechischen Raum gekappt hat, Demokratien gehen zurück, unter anderem auch durch die Ausbreitung des Römischen Reiches, durch die Ausbreitung von Imperien, werden natürlich solche Stadtstaaten oder auch die Bedeutung der institutionellen Strukturen dieser Stadtstaaten zurückgedrängt.
Hat denn das trotzdem seinen Sinn und seine Berechtigung? Es gibt ja immer wieder heute neue Anknüpfungspunkte an Verlosungstechniken im politischen Bereich, daran jetzt anzuknüpfen und zu sagen, die Wahldemokratie haben wir jetzt 300 Jahre ausprobiert, jetzt wollen wir doch nochmal einen Schritt zurück.
Das ist eine unglaublich schwierige Frage und in meiner Person als Althistoriker muss man natürlich immer vorsichtig sein, wenn man sich zu solchen Sachen positioniert. Wir müssen uns aber vergegenwärtigen, dass erstmal die Bedingungen in der Antike gänzlich andere waren, nämlich die Menge an Menschen, die in den Lostopf reinkommt, ist natürlich viel kleiner. Wir gehen, mit Zahlen muss man in der Antike natürlich immer total vorsichtig sein, aber wir gehen von so einer ungefähren Anzahl von 30.000 Bürgern aus. Und wenn Sie sich jetzt mal überlegen, dass für ein Jahr schon 6.000 Richter in Athen bestimmt wurden, aus deren Pool dann immer je nach Gerichtstag eine bestimmte Anzahl ausgelost worden ist. Also ein Athener hat mehrmals in seinem Leben ein politisches Amt bekleidet. Und das war einer der wesentlichen Effekte des Losens, dass sie regelmäßig in Kontakt mit politischen Institutionen gekommen sind. Und diesen Effekt, der ist natürlich in der Gegenwart relativ schwierig herzustellen, weil es immer darauf ankommt, auf welcher Ebene lost man und für was lost man ganz konkret. Und deswegen wäre ich also etwas skeptisch, wenn auf Grundlage der Antike für eine Implementierung von Losverfahren in der Gegenwart argumentiert wird. Weil in der Regel auch in vielen politikwissenschaftlichen Untersuchungen oder auch eher populärwissenschaftlichen Untersuchungen selten ein Fokus auf die Rahmenbedingungen des Losens in der Antike und speziell natürlich in Athen gelegt wird, sondern das immer so als Beispiel herangezogen wird, hier schaut mal, das hat funktioniert, das ist eine langlebige Demokratie gewesen, deswegen ist das ja auch vielleicht eine gute Idee, heutzutage zu losen. Das Argument halte ich für nicht stabil, ich glaube, das bringt uns nicht weiter.
Jetzt sind wir trotzdem schlauer geworden. Vielen Dank, Aaron Gebler, für die vielen Infos. Ihre Untersuchung, über die wir sprachen, trägt einen langen, seriösen Titel: Die Verwendung und Bedeutung von Losverfahren in Athen und im griechischen Raum vom 7. bis 5. Jahrhundert vor Christi. Erschienen im Franz Steiner Verlag, 312 Seiten, 58 Euro. Heute ist der 20. Juli. Vor 80 Jahren hätte ein gelungenes Attentat auf Hitler noch Millionen Menschen das Leben retten können. Vielleicht. Die Geschichte ist oft erzählt worden in Fach- und Sachbüchern, Filmen, auch Romanen. Aber als Liebesroman? Eine große Liebe in Zeiten des Krieges heißt der Untertitel zum Roman Die Stauffenbergs von Charlotte Roth. Bei mir sitzt jetzt die Literaturkritikerin Sieglinde Geisel. Frau Geisel, genretypisch gehen Liebesromane ja immer gut aus. Dieser kann nicht gut ausgehen. Haben Sie geweint am Ende?
Nein, das habe ich nicht. Aber es ist eine gute Frage. Also ich meine, ich war am Ende nicht mehr in diesem Liebesroman-Duktus des Lesens, weil sich die Ereignisse eben von der Liebesgeschichte auch wegbewegen. Also es fokussiert dann ganz stark auf das Attentat, das geplante, wo auch Nina von Stauffenberg, die Frau von Klaus von Stauffenberg, einbezogen war. Also er hat sie zur Mitwisserin gemacht, in gewissem Rahmen. Und das ist halt dann eine Distanz, wo man nicht mehr zum Weinen kommt. Ich habe vielmehr das Gefühl gehabt von einem sehr großen Respekt für diese Entscheidung. Also da ist einfach politisch enorme Masse bewegt worden und eben auch die ganze Bewusstseinsveränderung dieser quasi Hauptfigur jetzt dieses Romans ist ja sehr eindrücklich, und dass er am Schluss wirklich Verantwortung übernimmt und bis zum Letzten geht, das hat mich sehr beeindruckt.
Wer ist denn die Hauptfigur, er oder sie?
Ja, das ist nochmal eine gute Frage.
Also ja. Wir reden von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, und seiner Frau. Sie heißt
Nina Freien von Lerchenfeld geborene und dann eben Nina von Stauffenberg nach der Heirat, oder Nina Schenk von Stauffenberg, so genau weiß ich das jetzt gerade auch nicht mehr. Ja, wer ist die Hauptfigur? Also eine Qualität dieses Romans ist sicher, dass der Fokus ganz stark auf den Frauen liegt. Es wird chronologisch erzählt mit Zeitsprüngen und dann wechseln die Perspektiven. Also wir haben immer wieder auch Klaus' Perspektive, aber dann eben auch Nina und sehr interessante Figur, die Mutter von Klaus, Caroline von Stauffenberg, die von Anfang an gegen Hitler war. Und die Söhne hatten immer Angst, dass sie zu viel redet und ihr was passieren könnte.
Sie sagen Perspektivwechsel. Ich-Perspektive dann?
Eigentlich nicht, außer in einem Fall. Die Autorin ist sehr geschickt mit dem, wie sie den Roman gebaut hat. Also es gibt eigentlich zwei Ich-Stimmen. Die eine ist Klaus selbst, und zwar in den Briefen, die er an Nina schreibt, und dann auch in einem Notizbuch. Das hat historisch tatsächlich existiert, als es zu gefährlich war, Briefe zu schreiben und er sich ihr mitteilen wollte. Dann hat er seine Empfindungen in ein Notizbuch notiert, und natürlich musste Nina von Stauffenberg das verbrennen. Das wäre zu gefährlich gewesen. Das heißt, diese Ich-Stimme ist letzten Endes sind es die Worte der Autorin, was auch fragwürdig ist.
Also sie erfindet rückwirkend sozusagen das Notizbuch, das es mal gegeben hat,
genau,
nochmal neu.
Ganz genau. Ja, und dann sind halt Worte, ich meine, da ist bestimmt nichts wirklich dagegen zu sagen, aber es sind halt sehr klischierte Worte. Und ich weiß nicht, ich finde das dann, wenn so politische Statements erfunden werden, es hat dann doch was von einer Anmaßung. Und die andere Ich-Figur, interessanterweise die stärkste Figur, also wenn ich jetzt mal die ganzen historischen Personen als Figuren bezeichne, heißt Hetty Klötzke. Und das war eine, die ist vollkommen erfunden, die war Kindermädchen, Hausmädchen in der Familie von Lerchenfeld, und die wird 1965 vom Rundfunk interviewt, und da kommen Zitate, und die Stimme ist einfach so gut getroffen, und auch was sie sagt. Dann sagt sie zum Beispiel, also gemeint ist Klaus von Stauffenberg, ob der ein Nazi war, na, da fragen Sie mich was. Also damals waren alle Nazis oder taten wenigstens so, oder sie waren tot.
Also nochmal, Sie sagen, die ist erfunden, die wird in einem erfundenen Radiointerview 1965 erzählt, also noch eine Ebene.
Genau, noch eine Ebene, ist eine kommentierende Ebene, die quasi von 20 Jahren nach dem Krieg nochmal quasi sagt, auch immer wieder, Sie sagen jetzt, das stimmte nicht, aber das wussten wir doch damals nicht. Ne? Also die bringt diese Reflexionsebene ein, und das macht es natürlich sehr interessant.
Aber wenn ich mir das Cover angucke und den Verlag ein bisschen angucke mit dem, was er macht, dann denke ich, das ist doch eigentlich eine triviale Liebesschmonzette. Was Sie jetzt erzählen, klingt komplex und nicht trivial.
Ja, es ist eben beides zugleich. Also Liebesgeschichte ist natürlich trivial. Und das ist auch etwas, wo es mir immer sehr unangenehm ist. Also ich lese normalerweise nicht diese Art von Literatur und bin das nicht so gewöhnt. Habituelle Trivialromanleser sind da vielleicht härter drauf, aber ich habe immer das Gefühl von, ich bin Voyeur, wenn das historische Figuren sind. Und dann gibt es zum Beispiel eine Szene, wo das ganz klar wurde, Klaus von Stauffenberg wurde ja schwer verletzt in seinem Kriegseinsatz in Afrika, hat den rechten Arm verloren, zwei Finger oder drei Finger der linken Hand und ein Auge. Und dann kommt Nina ihn besuchen im Lazarett und traut sich erst fast nicht rein, er ist komplett bandagiert. Und dann sagt er die schönen Worte, ach, du brauchst keine Angst zu haben, hier ist doch nur ein Klaus. Und dieses ein Klaus und eine Nina ist so etwas, was sie sich in ihren Liebesgesprächen immer wieder angeblich gesagt haben. Und das ist mir peinlich, sowas zu lesen. Da spüre ich, wie sich jemand im Grab umdreht.
Jetzt sehen Sie mal als Literaturkritikerin ein bisschen von sich ab und versuchen Sie hineinzuversetzen in Leute, die keine historischen Sachbücher lesen. Glauben Sie, dass der historische Sachverhalt, ist der richtig dargestellt, dass so klingt es, dass der über dieses Buch andere Leserschichten erreicht?
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und das ist eben auch dann wirklich das, was ich dem Buch zugutehalten würde. Ich habe die Liebesgeschichte viel schneller vergessen als die ganzen Zeitumstände. Und da ist es schon sehr, also wie Sie zum Beispiel auch den Jubel der Siegeszeit in den 40-41, dass man alles auf sich nahm und stolz war auf die Armee, die da jetzt gerade erstmal Polen und dann Frankreich und so weiter unterworfen hat. Das sind Sachen, die fand ich sehr wichtig, dass das so dargestellt wird.
Also kein Verdammungsurteil?
Nein, ein ganz zwiespältiges Urteil. Aber auch von einer Leserin, für die das nicht gedacht ist.
Sagt Siglinde Geisel über Charlotte Roths Liebesroman Die Stauffenbergs. 416 Seiten kosten 16,99 €. Der Verlag ist Drömer.